Herzlich willkommen zu unserem Finanzcoach im April 2025. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind zurück aus der Zukunft. Mit 35 MitspielerInnen haben wir uns im März für 10 Tage in das Szenario Wahrheit im Schatten der Tech-Giganten begeben und uns im Zukunftsdenken geübt. Unser Spiel fiel genau in die turbulenteste Börsenzeit seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Die aktuellen Nachrichten waren plötzlich so, wie wir sie 2035 erwartet hätten. Warum wir das nun schon zum dritten Mal gemacht haben? Um frühzeitig Zeichen der Veränderung zu erkennen, um widerstandsfähiger gegen Zukunftsschocks aller Art zu werden, um die Zukunft besser mitzugestalten. Noch ganz unter diesen Eindrücken haben wir auch in diesem Newsletter immer wieder Bezug auf mögliche Entwicklungen genommen. Durchdenken Sie auch für sich, was passieren würde, wenn der eine oder andere Fall eintreten würde. Wir senden Ihnen heute frühlingshafte Grüße aus dem supersonnigen und warmen Westerstede. Ihre Stefanie.
Und Markus Kühn. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Märkten im April. Zunächst, wie sieht es bei den Zinsen aus? Da haben wir ja ein Spannungsfeld zwischen der Inflation und der Konjunktur in der Zinspolitik. Einerseits befürchtet man Inflationssteigerungen durch die massiven Ausgabenprogramme sowohl in Deutschland und der EU als auch durch die von Trump angekündigten Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft und natürlich auch seine erratische Zollpolitik. Der US-Notenbankchef Powell will sich von Präsident Trump nicht vorschreiben lassen, wann er die Leitzinsen senkt. Die US-Notenbank Fed signalisierte aber, dass sie ab Sommer mit Zinssenkungen beginnen könnte, vor allem, weil das Wirtschaftswachstum nachlasse. Bezeichnend ist, dass Powell in einer seiner jüngsten Reden ganze 22 Mal das Wort Unsicherheit verwendete. Aber auch die Europäische Zentralbank ist vorsichtig. Zwar wird sie im April nach aller Voraussicht keine weiteren Schritte unternehmen, doch langfristig dürfte sie die Zinsen weiter senken, nicht zuletzt um die schwächelnde Exportwirtschaft in Europa zu stützen. Trotz aller Inflationssorgen hat die EZB ihren Leitzins ja bereits 6-mal in 9 Monaten gesenkt. Aktuell liegt er bei 2,5%. Dabei scheint der Kampf gegen die Inflation, zumindest in Europa, erste Erfolge zu zeigen. Frankreich meldete beispielsweise nur noch 0,9%. Spanien liegt mit 2,2% ebenfalls deutlich unter den Erwartungen. Und auch die Euro-Raum-Inflationsrate insgesamt betrug im März 2,2%.
Ja, und bei den Tages- und Festgeldern mit unterschiedlichen Laufzeiten haben wir ebenfalls kein einheitliches Bild im Moment. In den letzten Wochen fiel auf, dass es bei längeren Laufzeiten Mini-Zinssteigerungen gab, wohl so ein bisschen im Vorgriff auf die Verschuldungspläne der Staaten. Bei kurzfristigen Anlagen jedoch haben europäische Banken die EZB-Zinssenkung zum Anlass genommen, die Zinsen wieder zu senken. Schauen wir uns die Aktien an, Markus. Was gibt's da Neues? Der Markt ist ja deutlich nervöser geworden.
Ja, im März hat man das deutlich gesehen. Grund ist natürlich das schwächere Verbrauchervertrauen in den USA, das derzeit auf einem Mehrjahrestief ist. Deutlich steigende Inflationserwartungen und schwächere Wirtschaftsdaten. Und über allem natürlich die Unberechenbarkeit von US-Präsident Trump. Finanzmärkte mögen nun mal keine Unsicherheit. Heute ist ja der Liberation Day, Trumps Tag der Befreiung, und er will ja mit spektakulären Ankündigungen seine weitere Strafzollpolitik erläutern. Viele rechnen mit den bisher aggressivsten Maßnahmen seiner Zollpolitik. In der Vergangenheit sprach er auch häufiger von reziproken Zöllen, also die Anhebung von Zöllen überall dort, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Auf die US-Maßnahmen könnte dann wiederum eine Welle von Gegenreaktionen und Gegenzöllen betroffener Länder folgen. Im schlimmsten Fall ein globaler Handelskrieg. All das schürt Ängste vor einer möglichen Rezession, auch das böse S-Wort Stagflation, also gleichzeitig hohe Inflation und schwaches Wirtschaftswachstum, macht wieder die Runde. An den Aktienmärkten ist derzeit die vorherrschende Frage: Korrigieren die Märkte nur? Von einer Korrektur spricht man bis minus 10% vom letzten Hoch. Oder befinden wir uns schon in einem Bärenmarkt? Das wäre bei minus 20% und mehr. Einige Nebenwerteindizes wie der Halbleiterindex SOX, der Russell 2000 oder der Dow Jones Transportation Average haben schon mehr als 20% verloren. Im wichtigen S&P 500 sind es bisher rund 10%, im Nasdaq 100 rund 15%. Aber trotz dieser Schwäche an den US-Märkten gibt es auch Hoffnung. Technisch könnte sich im S&P 500 eine sogenannte W-Formation bilden. Das wäre ein möglicher Wendepunkt. Dafür müssten die Kurse in den nächsten Tagen den Widerstand und die 200-Tage-Linie bei rund 5.770 Punkten überwinden. Dann be bekommen wir so eine Chartformation, die aussieht wie ein W. Auch auf fundamentaler Seite zeigen sich Lichtblicke. So wird für die nächsten Quartale wieder ein deutliches Gewinnwachstum im Vergleich zum ersten Quartal erwartet. Und beispielsweise der Überraschungsindex der Citigroup könnte darauf hindeuten, dass es aufwärts geht. Dieser Economic Surprise Index ist ein Index, der die Abweichung von Wirtschaftsdaten von Analystenschätzungen misst, und der tickt zurzeit so einen Tick aufwärts. Die Bewertungen des S&P 500, insbesondere das erwartete KGV, sind im Vergleich zum 10-Jahres-Median aber immer noch um gut 10% erhöht. Also ist immer noch relativ teuer, die Werte. Und entsprechend könnte da auch noch eine kleine Korrektur erfolgen. Zumindest könnte man aber jetzt diese großen US-Technologiewerte, die Magnificent Seven, günstiger kaufen. Ihr Bewertungsabschlag zum Gesamtmarkt hat sich deutlich reduziert und sie gelten derzeit eher als die Maleficent Sieben, also die bösartigen Sieben.
Genau, aber es ist ein Bewertungsaufschlag, der sich deutlich reduziert.
Ja, habe ich falsch gesagt wohl.
Und der DAX?
Ja, der läuft ja etwas besser, hat von seinem letzten Hoch aber auch rund 5% verloren, scheint sich aber jetzt wieder zu stabilisieren. Die Year-to-Day-Performance in diesem Jahr beträgt immerhin 11,4%, da kann man nicht meckern. In der bevorstehenden Dividendensaison planen immerhin 22 Unternehmen Dividendenerhöhungen, nur sechs wollen die Ausschüttung kürzen oder senken. Auch der Ifo-Geschäftsklima-Index zeigt ja eine leichte Aufhellung für Deutschland. Möglicherweise geht es jetzt bergauf.
Ja, und die Charts zu den ganzen Ausführungen finden Sie in der Printversion des Newsletters. Ja, und dann kommen wir noch zum Gold.
Ja, Gold ist der klare Gewinner in diesen volatilen Zeiten und profitiert natürlich auch von einem Stagflationsszenario. Eben wenn die Inflationsraten steigen und das Bruttoinlandsprodukt schwach bleibt, mit einem Preis von 3.150 US-Dollar pro Feinunze hat das Edelmetall 2025 bereits zum 19. Mal ein neues Allzeithoch erreicht. Year to date beträgt die Performance 17,7% und Goldman Sachs sieht auch weiteres Potenzial und prognostiziert bis Ende 2025 einen Anstieg auf 3.300 US-Dollar.
Beim Öl haben wir ja ein anderes Bild.
Ja, da haben wir ein Spannungsfeld zwischen geopolitischer Unsicherheit und schwankender Nachfrage. Neue US-Sanktionen gegen Venezuela, verschärfte Maßnahmen gegen iranische Exporte sorgen für weniger Angebot. Gleichzeitig haben Trumps jüngste Drohungen zu möglichen Strafzöllen gegen Länder, die russisches Öl kaufen, für Aufregung gesorgt. Analysten erwarten dennoch nur begrenztes Potenzial nach oben, da das globale Konjunkturumfeld immer noch schwach ist und schwach zu bleiben scheint. Ein steigender Ölpreis würde auch den Inflationsdruck weltweit verschärfen.
Zu guter Letzt kommen noch die Kryptowerte.
Ja, da konnte ja Bitcoin die wichtige Marke von rund 92.000 Dollar bisher nicht zurückerobern. Müsste also erstmal die 200-Tage-Linie wieder drüber steigen. Die liegt bei rund 86.000 Dollar. Die nächsten Unterstützungen finden sich bei 80 und 70.000 Dollar. Also derzeit aus charttechnischer Sicht kaum Unterstützung. Auch Ethereum und Solana notieren nahe ihrer Jahrestiefs, zeigen keine eigene Stärke. Es ist halt so, dass politische Unsicherheiten und konjunkturelle Sorgen die allgemeine Risikoscheu vieler Anleger erhöhen. Und das drückt sich dann eben auch bei den Kursen der Kryptowerte aus.
Heute möchten wir noch mal einige Hinweise zur gesetzlichen Einlagensicherung geben. Was ist, wenn sie plötzlich nicht mehr greift? Sie alle kennen von uns die mantraartigen Hinweise zur Einlagensicherung. Jede Sicherung ist nur so gut wie der dahinter steht. 100.000 Euro bitte nicht überschreiten und die Zinsen mit absichern, also entsprechend weniger festlegen oder nach Zinszahlung Geld abziehen. Schwedische Banken aufgrund des Wechselkursrisikos nur bis zu 80% befüllen, so die Kurzfassung und so weit so gut. Das gilt alles weiterhin. Doch es sind Fälle denkbar, in denen die Einlagensicherung bereits heute oder plötzlich nicht so hoch ist, wie Sie denken, und da muss man dann reagieren. Wir zählen ein paar Möglichkeiten auf. Der erste Punkt ist gleiche Banken für die Verrechnungskonten. Manche Broker nutzen die gleichen Banken für ihre Verrechnungskonten. So liegen bei Trade Republic unter Umständen Guthaben bei der Deutschen Bank. Haben Sie dort ebenfalls ein Konto, werden die Einlagen von Trade Republic und Deutscher Bank für die Sicherung zusammengezählt. Achten Sie also dann darauf, dass die Summe nicht mehr als 100.000 Euro Einlagen ausmacht. Zweiter Punkt, zusammengehörende Banken im Sinne der Einlagensicherung. Es gibt Banken, die aus Sicht der Einlagensicherung zusammengehören. Nachfolgend eine Auswahl zusammengehörender Banken. Ich nenne mal das Hauptinstitut, was im Einlagensicherungsfonds ist, und die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Commerzbank, das wäre das Hauptinstitut, zählt auch zusammen mit Comdirect und Onvista. Onvista schließt jedoch Ende 2025. Die Deutsche Bank, Hauptinstitut, auch für Postbank, DSL Bank und Max Blue. Solaris, Hauptbank, auch für Tomorrow. Baader Bank, Hauptbank, auch für Finanzen Net Zero, Scalable, aber nur bis Ende 25, und Oscar. Sutor Bank, zum Beispiel auch für Just Trade. Sutor Bank ist die Hauptbank. Wenn Sie feststellen, dass Sie zusammengehörende Banken nutzen, prüfen Sie umgehend Ihre Einlagenhöhe. Dritter Punkt, verringerte Einlagensicherung durch eine Bankenfusion. Wenn Sie Einlagen bei zwei Banken haben, bislang haben Sie dann 200.000 Euro gesetzliche Einlagensicherung, und diese fusionieren, dann haben Sie zukünftig nur noch einmal 100.000 Euro gesichert. Ein 100.000 Euro übersteigender Betrag als Summe der Einlagen beider Banken liegt dann, sofern Sie nicht reagieren, bis zur Fälligkeit völlig ungesichert. Sie sollten einen Monat vor der Fusion informiert werden, jedoch kann diese Frist durch die BaFin verkürzt werden, sofern es um die Wahrnehmung von Geschäftsgeheimnissen oder die Stabilität des Finanzsystems geht. Nach Zugang der Information haben Sie als Anleger dann 3 Monate Zeit, Ihre entschädigungsfähigen Einlagen einschließlich der Ansprüche auf Zinsen auf diese Einlagen, soweit sie die Deckungssumme übersteigen, höchstens jedoch den zum Zeitpunkt der Umwandlung vorhandenen Betrag entschädigungsfrei abzuheben und auf ein anderes Kreditinstitut zu übertragen. Es liegt also in Ihrer Verantwortung, die Frist zu wahren und aktiv zu sein. Vierter Punkt, Senkung der gesetzlichen Einlagensicherung. Der Staat könnte sich entschließen, die gesetzliche Einlagensicherung zu senken. Sie könnte irgendwann 50.000 Euro statt 100.000 Euro betragen. Uns ist nicht bekannt, dass so etwas geplant ist. Und selbst wenn die Einlagensicherung gesenkt würde, gäbe es vermutlich eine Übergangsfrist oder einen Bestandsschutz. Und es gehen ja auch nicht wöchentlich Banken pleite. Jedoch, die erst kürzlich stattgefundene Insolvenz des deutschen Bankhauses Obo Trittier verdeutlicht, dass es sehr wohl Bankenpleiten gibt.
Gab es doch auch bei den Bausparkassen, gab es da auch schon mal sowas, oder? So eine Senkung?
Ja, genau. Ein Beispiel für eine sinkende Einlagensicherung gab es bei der zusätzlichen Einlagensicherung der privaten Bausparkassen im Jahr 2017. Bis zum 28. Februar diesen Jahres sicherten 10 private Bausparkassen bis zu 250.000 Euro im Anlagebereich ab. Seit diesem Stichtag in 2017 gibt es nur mehr die gesetzliche Einlagensicherung. Eine Übergangsfrist gab es damals nicht. Wenn Sie für Ihre Festgeldtreppe also 2 Banken mit ähnlichen Konditionen zur Auswahl haben, könnten Sie die Summe aufteilen.
Und was sind jetzt die Konsequenzen aus diesen Denkspielen?
Es ist immer gut, sich zu kümmern. Erstens, prüfen Sie Ihre aktuelle Bankenverteilung. Bleiben Sie auch zukünftig am Ball, lesen Sie Ihre Post. Streuen Sie über verschiedene Banken und über verschiedene Laufzeiten. Sollte eine Einlagensicherung plötzlich nicht mehr gegeben sein, prüfen Sie den Risikozeitraum bis zur Fälligkeit. Überlegen Sie, ob Sie durch einen Vermögenstausch oder Schenkungen an Ehepartner und Kinder die Einlagensicherung wiederherstellen können. Wobei natürlich gilt, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Zweitens, vielleicht öffnet sich bald das Fenster für eine Festgeldtreppe mit Bundesanleihen. Auch mit dem geplanten neuen Sondervermögen sollte Deutschland weiterhin als Schuldner mit Top-Bonität gelten. Derzeit sind die Renditen von Bundesanleihen geringer als bei guten einlagengesicherten Festgeldern. Wenn man die Kaufkosten über einen Neobroker im Griff behält, könnte man Bundesanleihen aber zumindest für längere Laufzeiten einsetzen. Denn möglicherweise steigen hier die Renditen aufgrund der aktuellen Diskussion bald schneller, als die Festgelder der gleichen Laufzeit anziehen. Dann wäre das Fenster offen, auch für mehr Rendite, nicht nur für mehr Sicherheit. Und drittens, vielleicht müssen in Zukunft gerade auch Anleger von größeren Vermögen auch noch einmal verstärkt über Renten-ETFs nachdenken. Sie bringen in den meisten Zeiten keinen Vorteil in der Rendite. Sie haben Kosten bei Kauf und Verkauf sowie laufende Gebühren. Und es fehlt Ihnen dieser Endzeitpunkt, der die Festgeldtreppe so schön kalkulierbar macht. Bitte verfallen Sie nun nicht in Panik. Es war schon immer besser, seine Anlagen regelmäßig unter verschiedenen Gesichtspunkten zu prüfen und sich in guten Zeiten Gedanken zu machen und zu überlegen, was passieren könnte. So ist man besser vorbereitet. Hashtag Zukunftsdenken.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Kommen wir zur Rubrik aus der Buchwerkstatt. Da hatten wir ja in unserem letzten Newsletter zwei Neuauflagen unseres neuen Buches Geldanlage für Anfänger bei Stiftung Warentest, kürzlich erschienen, ausgelobt. Darüber können sich jetzt Joachim H. und Susanne N. freuen. Die Bücher gehen heute noch an Sie raus. Wenn Sie, liebe Hörer, auch ein Buch erhalten wollen, können Sie das in jedem Buchhandel kaufen oder direkt bei uns. Wir versenden mit Signatur und portofrei. Das Buch kostet 22,90 Euro und Sie können uns einfach eine E-Mail zuschicken. Dann senden wir Ihnen das Buch. Dann wollen wir uns noch ein bisschen mit dem Gold befassen. Aus der Welt des Goldes gibt es eigentlich nachhaltiges Gold, ist unsere Frage. Trotz neuer Goldfunde, wie zum Beispiel in China, bleibt Gold knapp, da es immer schwerer wirtschaftlich zu fördern ist. Goldabbau ist zunächst einmal auch aufgrund der Förderschwierigkeiten nicht nachhaltig. Das kann ein Grund sein, nicht in Gold zu investieren. Ein anderer Grund ist, dass Gold jetzt so teuer ist, dass man eben nicht investiert. Das war übrigens auch der meistgenannte Grund zwischen 2018 und 2021. Bei Preisen um 1.500 bis 2.000 Euro haben das viele Leute gesagt, war vielleicht ein Fehler. Doch zurück zur Nachhaltigkeit, denn es gibt verstärkte Bemühungen, Transparenz herzustellen und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Die London Bullion Market Association, LBMA, hat einen neuen Standard für die Rückverfolgung von Gold eingeführt. Dieser nennt sich Gold Bar Integrity Database. GBI. Auf einer digitalen Plattform sollen Daten eingespeist werden, die die Herkunft sichtbar machen. Raffinerien unterstützen die Plattform bereits und speisen ihre Daten ein. Einige Edelmetallunternehmen setzen auch seit längerem auf transparente Prozesse, CO2-Minimierung beim Scheideprozess und menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei der Förderung stehen da ganz vorne auf der Liste. Meistens können Sie dort auch Barren und Münzen aus recyceltem Gold kaufen, denn alles, was schon gefördert wurde, verursacht zumindest keine bzw. wenige Emissionen und keine schlechten Arbeitsbedingungen mehr. Wir glauben nicht, dass man Gold als nachhaltige Anlage bezeichnen kann, aber Sie können zumindest darauf achten, was Sie kaufen. Verzichten würden wir auf Gold nicht. Es bleibt die Krisenwährung Nummer 1.
In Kühnscher Sache ein Hinweis für neue Mandanten. Wir führen derzeit eine Warteliste. Da wir für unsere Bestandsmandanten weiterhin immer eine sehr, sehr gute Erreichbarkeit sichern möchten. Lediglich die aktuellen und vergangenen Kursteilnehmer von Finanzen im Griff erhalten auch kurzfristig einen Termin als Neumandantinnen. Wer Interesse an der Aufnahme in unsere Mandantenkartei hat, meldet sich am einfachsten per E-Mail mit seinem Anliegen bei uns, dann werden Sie über das weitere Prozedere informiert. Und zu guter Letzt, das finden wir gut, der Stand der Dinge. Benedikt Wells, der in Deutschland geborene Autor diverser Romane beim Diogenes Verlag, wir haben keines davon gelesen, hat kürzlich einen unseres Erachtens sehr, sehr guten Blogbeitrag oder Essay veröffentlicht. Er ist betitelt mit Der Stand der Dinge. Den Link finden Sie in der Printausgabe. In dem zugegebenermaßen langen Blogartikel oder Essay wird eigentlich alles zusammengefasst, was uns auch in dem diesjährigen Zukunftsspiel beschäftigt hat. Wir haben es bei unserer Reise dieses Jahr manchmal nicht geschafft, zwischen heute und der Zukunft zu unterscheiden. So nah kam uns die Zukunft manchmal vor. Wir jedenfalls haben uns vorgenommen, noch viel genauer hinzusehen und unsere Meinung zu sagen. Hashtag Zukunftsdenken. Lesen Sie den Beitrag bitte. Leiten Sie ihn weiter. Diskutieren Sie in der Familie und mit Freunden darüber. Schweigen Sie nicht. Vielleicht haben wir nicht mehr so viel Zeit, in der Gesellschaft eine Veränderung zu bewirken. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, freuen uns, dass Sie diesen Monat wieder dabei waren, wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Monat.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.